Ja, bevor wir unseren Predigttext lesen für heute Morgen, möchte ich gerne eine Frage an die Kinder richten. Es sind ja auch ein paar Kinder hier, nicht so viele, aber ein paar sind doch da. Es sind ja gerade Ferien, auch in Hessen, in Rheinland-Pfalz auch. Und ich glaube, das Wetter hat sich auch sehr gut angeboten, dass man mal rausgeht an die frische Luft. Vielleicht habt ihr auch Urlaub gemacht, wart viel draußen unterwegs in der Schöpfung. Was waren denn Dinge, die euch in der Schöpfung begeistert haben, die letzten Wochen? Könnt ihr vielleicht etwas dazu sagen? Ja.
Das kalte Wasser.
Kaltes Wasser, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen bei der Hitze, ja.
Grashüpfer.
Grashüpfer, also ein Tier, ne, oder ein Insekt, okay. Noch jemand vielleicht? Von den größeren Kindern vielleicht jemand? Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich denke, es sind zumeist irgendwelche Lebewesen, ja? Oder vielleicht irgendeine Pflanze, irgendein Baum, was uns fasziniert. Ein seltenes Tier vielleicht, das wir sehen. Aber ich habe mich auch gefragt, wie ist es denn, wenn ich jetzt unterwegs bin oder auch mit meinen Kindern unterwegs bin? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass meine Tochter stehen bleibt, weil sie irgendeinen Stein sieht. Sehr unwahrscheinlich. Sie würde stehen bleiben, wenn sie ein Reh sehen würde oder irgendein besonderes Tier oder einen schönen Baum, aber ein Stein? Und ich denke, kaum jemand von uns würde wirklich stehen bleiben, wenn wir einen ganz normalen Stein sehen. Und ich habe mich gefragt, warum faszinieren uns Steine nicht so sehr wie Tiere oder Pflanzen oder eine schöne Blume? Und ich denke, es kann einige Gründe geben, warum das so ist, aber ein ganz entscheidender Grund, warum uns Steine nicht so sehr begeistern wie Lebewesen, wie Tiere, Blumen, liegt darin, dass Steine kein Leben haben. Steine haben kein Leben. Sie gehören zur sogenannten unbelebten Natur, der Anorganik, da sie die grundlegenden Merkmale von Lebewesen eben nicht erfüllen. In der Biologie wird Leben über ganz bestimmte Kriterien definiert, die eben auf Steine nicht zutreffen. So haben Steine zum Beispiel keinen Stoffwechsel. Ja, sie atmen nicht, sie nehmen keine Nahrung auf und sie wandeln keine Energie um. Es gibt auch keine Fortpflanzung oder so bei Steinen. Ein Stein kann keine Nachkommen erzeugen. Er kann zwar zerfallen oder durch irgendwelche geologische Prozesse entstehen, aber er vermehrt sich nicht biologisch. Und außerdem gibt es bei Steinen auch keine Zellen. Die Grundbausteine des Lebens sind Zellen, das wissen wir, aber Steine bestehen aus Mineralien und chemischen Verbindungen, aber nicht aus biologischem Zellgewebe. Und zuletzt gibt es bei Steinen auch kein Wachstum aus sich selber heraus. Steine können nicht, also sie können zwar durch irgendwelche Ablagerungen größer werden, ja, aber das ist ein rein physikalischer Prozess und kein biologisches Wachstum. Also aus naturwissenschaftlicher Sicht haben Steine kein Leben. Sie sind tot. Doch es ist sehr spannend zu sehen, dass Gott in seinem Wort auch von einem Stein spricht, der anders ist. Also es gibt einen ganz besonderen Stein, einen Stein, der tatsächlich Leben hat. Ein Stein, der lebendig ist und der zudem auch neues Leben hervorbringt, der neues Leben schafft. Und diesen Stein, sowie auch die anderen Steine, die aus ihm hervorgehen, wollen wir uns heute Morgen anschauen. Und jetzt kommen wir zu unserem Predigttext in 1. Petrus. Also wer eine Bibel dabei hat, schlagt gerne auf zu 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Erster Petrus, Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Hier heißt es im Wort Gottes: Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Amen. Wir wollen uns diesem Text anhand von drei Punkten nähern. Zum ersten wollen wir uns anschauen, wer ist denn eigentlich dieser lebendige Stein? Wer ist dieser Stein, der Leben hat, der lebendig ist, und wie ist er? Zweitens wollen wir uns anschauen, wer sind eigentlich die lebendigen Steine, die aus ihm hervorgehen? Wer sind sie und wie wurden sie lebendig? Und dann als dritten Punkt, das wird auch der größte Punkt sein heute Morgen, wollen wir uns anschauen, was ist eigentlich dieses geistliche Haus? Was ist damit gemeint? Was ist dieses Priestertum, das Petrus hier anspricht? Was meint er damit, wenn er von geistlichen Opfern spricht? Also zum ersten Punkt, der lebendige Stein. Wer ist das und wie ist er? Wir haben gelesen in Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein. Ich denke, wir alle wissen, dieser Stein ist Christus. Es ist der Herr Jesus Christus. Und bei diesem Stein beginnt alles. Es sind nicht wir, sondern es ist Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Der Erstling der Entschlafenen. Im griechischen Urtext steht hier das Wort Lithos. Und Lithos kann sich zum einen auf einen sehr wertvollen, gemeißelten Stein beziehen. Zum anderen kann das Wort auch einfach Baustein bedeuten. Und ich denke, die Gläubigen des Alten Testamentes, sie waren sehr gut vertraut mit diesem Bild eines Felsens oder eines Steines, denn dem Heiligen Geist gefiel es auch im Alten Testament, denselben Gedanken in das Lied des Mose einfließen zu lassen. Im Alten Testament, in 5. Mose 32, singt nämlich der Knecht des Herrn: Ich will den Namen des Herrn verkündigen. Gebt unserem Gott die Ehre, er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Und auch im Neuen Testament ist der Herr Jesus Christus der Fels, auf dem die Gemeinde ruht. Und Petrus zeichnet in unserem Text dieses Bild eines Steines, der perfekt entworfen ist, der perfekt geformt wurde, der perfekt herausgehauen wurde, um nicht nur ein Stein zu sein, sondern um der Eckstein zu sein. Der Eckstein der Gemeinde. Ein Stein, der nicht wie die anderen Steine tot ist, sondern der lebendig ist. In ihm ist Leben und aus ihm fließt auch Leben. Das heißt, er ist nicht nur selbst fest, unbeweglich und tragfähig, nein, er ist auch lebendig machend. Aber warum ist dieser Stein lebendig? Nun, weil Christus aus den Toten auferstanden ist und weil er ewig lebt. Er lebt nicht nur, sondern er gibt auch all denjenigen Leben, die zu ihm kommen. Petrus bezeichnete den auferstandenen Christus in seiner Predigt in Apostelgeschichte 3 als den Fürsten des Lebens. Und in seiner Predigt vor dem Hohen Rat, ein Kapitel weiter, bezeugte er, dass Christus der Stein ist, der von den Juden zwar verworfen wurde, aber der zum Eckstein geworden ist. Und den gleichen Punkt macht der Apostel auch hier in unserem Text. Der lebendige Stein, er wurde von den Menschen zwar verworfen. Das ist das Erste, was wir uns anschauen wollen, wie dieser Stein ist. Petrus sagt hier, er wurde von den Menschen verworfen. Hier sehen wir, dass obgleich Christus der Ursprung allen Lebens ist und der einzige feste Grund, der einzige unerschütterliche Grund, wo ein Mensch sein Leben aufbauen kann, er doch von Menschen verworfen wurde. Und dieser Ausdruck bezieht sich natürlich primär auf die Juden, auf die jüdische Elite, das jüdische Volk, das sich ihr anschloss, indem sie natürlich die Kreuzigung des Herrn forderten. Aber ich denke, die Worte des Apostels beschreiben auch alle Menschen, die Christus seither abgelehnt haben. Das Verworfen meint hier, nach vorheriger Prüfung als unbrauchbar angesehen und deshalb verworfen. Das heißt, ich nehme diesen Stein, ich schaue ihn mir an und ich sage, er gefällt mir nicht, ich schmeiße ihn wieder weg. Ich verwerfe ihn. Die jüdischen Führer haben in der Tat nach einem Messias Ausschau gehalten, das wissen wir. Und sie überprüften auch Christi Anspruch, der Christus zu sein, aber sie waren verstockt, sie waren blind. Sie hatten falsche Maßstäbe und kamen deshalb zu dem Schluss, dass dieser Christus ihren Vorstellungen nicht entsprach. Und sie lehnten ihn ab, sie verwarfen ihn. Und diese Verwerfung war gekennzeichnet von Hass und von Verachtung. Lukas schildert es sehr gut in Lukas Kapitel 4 lesen wir von einer Begebenheit, bei der Jesus in der Synagoge lehrte. Und die Reaktion seiner Zuhörer fiel wie folgt aus. Ich zitiere aus Lukas 4, ab Vers 28. Da heißt es, da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Wir sehen diese Verachtung, diesen Hass. Sie verwerfen ihn. Und für die Juden war es undenkbar, dass dieser Jesus von Nazareth der Eckstein des Reiches Gottes sein könnte. Sie sahen in Jesus jemanden, der ihr religiöses System kritisierte, der zu schwach, der zu demütig war, um Rom zu stürzen. Sie wollten nationale Freiheit, aber Christus wollte ihnen viel mehr bringen als das. Und zu alledem war dieser Jesus auch bereit, voller Schmach an einem Kreuz zu sterben. Nein, so einen Messias wollten sie nicht. Christus entsprach nicht ihren Erwartungen und sie haben ihn verworfen. Und heute sieht es nicht anders aus. Wir haben es im Gebet von Leo Philipp gehört. Wir leben in einer gottlosen Welt. Eine Welt, die von Sünde geprägt ist. Und heute ist es nicht anders. Die gottlose Welt verwirft Christus durch Spott, durch Gleichgültigkeit, durch falsche Religion oder auch durch Selbstgerechtigkeit vielleicht. Sie wollen nicht zu dem Sohn kommen, um ihn zu küssen. Nein, sie verwerfen ihn. Und dadurch wird Christus für sie zu einem Stein des Anstoßes und nicht zu dem heilbringenden Eckstein. Also haben wir gesehen, Christus wurde zwar von den Menschen verworfen, aber Petrus schreibt weiter in unserem Text, bei Gott, Vers 4, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Wir möchten zuerst über das Wort auserwählt nachdenken. Gott erwählte und bestimmte Christus. Aber er tat das nicht, weil Christus irgendwie ein guter Mensch war. Nein, die Auserwählung Christi fand nicht erst während seines Erdenlebens statt, sondern viel, viel früher. Er wurde bereits vor Erschaffung der Welt als der einzige Mittler auserwählt und festgesetzt. Und es gefiel Gott, das steht auch in unserem Bekenntnis so, es gefiel Gott in seinem ewigen Vorsatz, den Herrn Jesus seinen eingeborenen Sohn zu erwählen gemäß dem ewigen Bund, der zwischen dem Vater und dem Sohn geschlossen wurde. Christus ist der Auserwählte und er erklärte sich bereit, die Last der Erlösung zu tragen, während der Vater ihm von Ewigkeit her ein Volk gab, das er durch sein Opfer retten sollte. Das heißt, Jesus wurde von Gott auserwählt als der Mittler zwischen Gott und Menschen, weil nur er, der wahre Gott und wahre Mensch zugleich, sein würde, um die Kluft zwischen Gott und Mensch zu überbrücken. Und zudem ist seine Auserwählung auch untrennbar mit seinem Auftrag verbunden, nämlich Prophet, Priester und König zu sein. Das heißt, Gott erwählte Christus ganz spezifisch für diese Ämter. Und er sonderte ihn aus, er befähigte ihn dazu, sodass er allein der von Gott autorisierte Eckstein sein sollte. Der einzige Name, wie Petrus selbst sagt, der einzige Name, der den Menschen gegeben werden würde unter dem Himmel, in dem sie gerettet werden sollen. Also Christus ist bei Gott auserwählt, aber Petrus fügt hinzu, dass er bei Gott auch kostbar ist. Christus ist bei Gott auch kostbar. Und dieses Wissen war für Petrus keine graue Theorie, nein, Petrus hat selber die Liebeserklärung des Vaters an seinen Sohn mitbekommen. Er war dabei. Und wir lesen das in Matthäus Kapitel 17, ab Vers 1, wo der Vater seinen geliebten Sohn bestätigte. Und Petrus war Augenzeuge davon und schreibt, Matthäus schreibt hier, und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und in Vers 5 heißt es, als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Also Petrus ist jemand, der die göttliche Bestätigung der Kostbarkeit Christi persönlich miterlebt hat. Aber diese Kostbarkeit des Sohnes offenbarte sich nicht nur während seines Dienstes auf der Erde, Nein, bei Gott war schon immer alles kostbar an seinem Sohn. Und wir sehen das zum Beispiel daran, dass die ganze Schöpfung nach Kolosser 1 für den Sohn geschaffen wurde. Alles ist für ihn geschaffen. Also Christus ist zusammengefasst der lebendige Eckstein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Und so kommen wir zu unserem zweiten Punkt, nämlich zu den lebendigen Steinen. Zuerst die Frage, wer sind die lebendigen Steine? Wir haben in Vers 5 gelesen, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Das heißt, der Apostel Petrus meint damit seine Leserschaft. Er meint die Empfänger seines Briefes, also die Fremdlinge in der Zerstreuung, Geschwister, die sehr gelitten haben aufgrund von Verfolgung, die ihre Häuser verloren haben, die wahrscheinlich alles verloren haben. Er meint sie damit. Es sind die Gläubigen, die Petrus hier meint. Es sind Menschen, die zu Christus gekommen sind. So beginnt unser Text, da ihr zu ihm gekommen seid. Ich denke, die meisten von uns kennen den Ruf des Herrn aus Matthäus 11, diese bekannten Verse aus Vers 28, 29, wo Jesus sagte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken und so weiter. Oder auch der Ruf aus Johannes 6, wo Jesus zu der Menschenmenge sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Auch hier war Petrus Augenzeuge, das hat er miterlebt. Und er hörte, wie Christus Menschen aufrief, zu ihm zu kommen. Aber was meint er nun hier mit zu ihm gekommen seid? Denn Christus war ja nicht mehr da. Was meint der Apostel, wenn er über die Empfänger seines Briefes schreibt, dass sie zu ihm gekommen sind? Wir müssen grundsätzlich verstehen, dass die Heilige Schrift, wenn sie davon redet, zu Christus zu kommen, weit mehr meint als nur ein einfaches Hinzutreten in die Nähe Christi. Nein, zu Christus zu kommen bedeutet, nicht einmal im Leben zu sagen, ja, ich glaube und fertig. Es bedeutet auch nicht, dass ich einmal zu Gott bete und ihm mein Herz gebe und dann fertig. Nein, es gehört viel mehr dazu. Und das Wort, was wir hier sehen im Griechischen, das in unserer Schlachterbibel übersetzt wurde mit kommen oder gekommen, das drückt eine Intensität aus. Es bezeichnet die Annäherung an Christus in einer ganz intimen, einer dauerhaften und einer persönlichen Beziehung. Das, was das Wort eigentlich bedeutet. Und aufgrund dessen halte ich auch die Elberfelder Übersetzung für passender an der Stelle, denn da heißt es, zu ihm kommend. Zu ihm kommend. Als zu einem lebendigen Stein. Das heißt, es passiert immer wieder. Nicht nur einmal, es passiert immer wieder. Und auch der Verfasser des Hebräerbriefes, er gebrauchte denselben Ausdruck mehrfach und beschrieb den bewussten Eintritt in die Gegenwart Gottes mit der Absicht, dort zu bleiben, für immer zu bleiben. Wir lesen das in Hebräer 4, Vers 16, da heißt es, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. In unserem Text bedeutet das Kommen zum Herrn, dass sich also der ganze innere Mensch in eine intime und anhaltende Gemeinschaft mit Jesus Christus begibt. John Owen, der Puritaner, sagte zu dem Kommen zu Christus folgendes, Zitat, keine Seele wird jemals wirklich zu Christus kommen, wenn sie nicht zuvor etwas von seiner überragenden Schönheit und Kostbarkeit gesehen hat, die alle Schätze der Welt verblassen lässt. Zitat Ende. Aber ich denke, wir wissen alle sehr gut, dass es niemals einen Menschen gab, der irgendwie aus eigener Kraft zu diesem lebendigen Stein gekommen ist. Und dass keiner von uns vor seiner Erneuerung durch den Geist Gottes irgendetwas Kostbares an Christus gesehen hat. Keiner von uns. Wir alle haben den Herrn Jesus in unserem alten Leben, als wir tote Steine waren, verworfen. Jeder von uns. Wir haben nicht einmal nach ihm gefragt, schreibt Paulus in Römer 3. Und es ist allein der Anziehungskraft der Gnade Gottes zu verdanken, dass unser Herz durch die Wiedergeburt so verändert wurde, dass wie ein Magnet das Eisen zieht, so auch unsere Seele auf einmal von der Schönheit und von der Kostbarkeit Christi angezogen wurde. Und zwar so stark angezogen wurde, dass wir gar nicht anders konnten, als unser Sandfundament beiseite zu legen und zu diesem Eckstein zu kommen. Wir kamen einst zu ihm, als unsere Augen geöffnet wurden, als wir bekehrt wurden, als wir gläubig wurden. Wir erkannten, wer wir wirklich sind und wir erkannten auch, wie er ist, wie herrlich, wie kostbar er ist. Aber das Entscheidende ist, wir kommen morgen auch zu ihm. Wir kommen übermorgen auch zu ihm. Wir kommen in einem Jahr auch zu ihm. Wir kommen anhaltend zu Christus. Wir kommen als lebendige Steine immer und immer wieder zu ihm und wir machen uns täglich fest an diesem Fundament. Ein Stein, der nur neben dem Fundament liegt, der gehört nicht zum Haus. Das heißt, wir als Gläubige, wir müssen als lebendige Steine auf ihn, also auf Christus gelegt werden, sich an ihm schmiegen und unser ganzes Gewicht auf ihn werfen, weil aus ihm, aus dem lebendigen Stein, auch das Leben in die anderen Steine fließt. Was bedeutet es aber, ein lebendiger Stein zu sein? Lebendige Steine zu sein bedeutet, dass wir zum einen als Gläubige das ewige Leben Christi haben. Wir sind genauso lebendig wie er. Wir haben ewiges Leben. Wir sind mit ihm verbunden. Wir verehren ihn nicht nur, sondern wir sind ihm auch gehorsam. Wir beten zu ihm. Nein, wir sind mit ihm als Steine in einem geistlichen Haus verbunden, dessen Eckstein er ist. Paulus schreibt an die Epheser in Epheser 2 folgendes. Ab Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und Petrus betont es hier sehr ähnlich mit seinem Ausdruck in Vers 5 und den Worten, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Wir sehen also, es ist der Herr, der uns aufbaut. Es ist der Herr, der das geistliche Haus baut. Und das wollen wir uns dann gleich im dritten Punkt anschauen. Aber erstmal dieses lasst euch aufbauen. Mir ist aufgefallen, dass es eine Passivkonstruktion ist. Es ist keine aktive Handlung, dass ich mich selber aufbaue. Nein, es ist der Herr, der mich aufbaut, der mich verbaut. Das heißt, Gott ist es, der das herzlose Gestein, das tot, das kalt, das unbeweglich ist, nimmt. Er nimmt es und er gibt diesem Stein durch den Geist Christi Leben. Er haucht Leben hinein. Also Gott ist der Architekt hier. Er ist der Baumeister. Und das bedeutet für uns, dass nicht wir uns irgendwie eine Gemeinde aussuchen oder uns irgendwie selber einfügen. Nein, Gott ist es, der uns verbaut. Er ist der Architekt. Er entscheidet, welcher Stein an welche Stelle kommt. Und wir sollen uns dieser Platzierung unterordnen. Und auch wenn uns der Herr vielleicht an eine Stelle, an einen Ort platziert, der uns vielleicht nicht so richtig gefällt, er ist der Baumeister. Er verbaut uns. Und entscheidend ist auch, damit ein rauer Stein in einen prächtigen Tempel passt, in dieses geistliche Haus passt, muss er auch behauen werden. Denn am Anfang wird er nicht reinpassen. Er muss behauen werden, er muss bearbeitet werden. Und das kann auch wehtun, wenn die Meißelschläge Gottes unsere alten Sünden, unsere schlechten Gewohnheiten, unseren Stolz abschleift. Das kann wehtun, aber es ist gut, es ist heilsam und er tut es aus Liebe. Er ist ein guter Baumeister, damit wir perfekt an diesen Eckstein Christus und vor allem auch an unsere Mitsteine passen. Wir werden passend gemacht. Wichtig ist auch, dass ein einzelner Stein kein Haus ist. Das wissen wir alle. Ein einzelner Stein ist kein Haus. Das heißt, Petrus schreibt von mehreren lebendigen Steinen. Und dass dieses ein geistliches Haus bildet, ein heiliges Priestertum. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Punkt heute Morgen. Was ist denn damit gemeint? Was meint Petrus, wenn er von einem geistlichen Haus spricht und von einem Priestertum? Und vor allem, was ist mit diesen geistlichen Opfern gemeint? Wir lesen nochmal Vers 5. Da heißt es so, lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das Erste, an das wir uns in diesem Zusammenhang erinnern wollen, ist, dass sich das Neue Testament hinsichtlich der Gegenwart Gottes bei den Gläubigen des Alten Testamentes unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Gottes Gegenwart im Alten Testament und im Neuen Testament. Früher war es so im Alten Testament, dass Gottes Gegenwart durch ein zeitlich begrenztes materielles Gebäude repräsentiert wurde. Ja, die Stiftshütte, sein Tempel. Aber heute, im Neuen Testament, sind wir als Gläubige ein geistliches Haus. Wir sind aufgebaut als ein geistliches Haus, das jedes materielle Gebäude abgelöst hat. Also wir bilden Gottes geistlichen Tempel. Das ist wunderbar. Paulus schreibt an Timotheus in Kapitel 3, 1. Timotheus 3, Vers 15, und er schreibt dort über den geistlichen Tempel als von dem Haus Gottes, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Oder auch in Hebräer 3, ab Vers 5 heißt es, auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus, und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Also wir sehen, wir haben als lebendige Steine das Privileg, den Zugang zu Gott zu haben. Als sein geistlicher Wohnsitz haben wir Gemeinschaft mit ihm. Wir werden aufgebaut als ein geistliches Haus, aber auch als ein heiliges Priestertum. Das heißt, wir dürfen hier nicht den Fehler machen und das Priestertum irgendwie mit dem unbiblischen Modell der römisch-katholischen Kirche in Verbindung bringen. Ich denke, wir wissen alle, wenn die Heilige Schrift uns als Priester bezeichnet, dann meint sie weder das System der katholischen Kirche noch das priesterliche System des Alten Testamentes. Denn dort war es so, und wir haben ja heute Morgen auch einen Teil daraus gelesen, dort war es so, dass nur ein Priesterstamm Gott offiziell in heiligen Zeremonien dienen konnte. Und es wurde auch dem hohen Priester nur einmal im Jahr gestattet, das Allerheiligste des Tempels oder vorher der Stiftshütte zu betreten. Und dem heiligen Gott war diese Ordnung so wichtig, und das werdet ihr auch bald lesen in 4. Mose, was Leo Philipp auch schon gesagt hat, ihm war es so wichtig, dass jeder, der diese priesterliche Rolle anmaßte, ohne deren Anforderungen oder Qualifikationen zu erfüllen, mit einem schweren Gericht bestraft wurde. So war es bei Korach zum Beispiel, der Rebell und seine Anhänger, sie hatten die falsche und sündige Absicht, die Rolle dieser Priester zu übernehmen, in 4. Mose. Und was tat Gott? Ich zitiere jetzt mal aus 4. Mose 16. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und allen Menschen, die Korah anhingen und all ihre Habe. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten. Und die Erde deckte sie zu, so wurden sie mitten aus der Gemeinde vertilgt. Und einige hundert Jahre später erfahren wir auch im ersten Buch Samuel, wie der Herr, König Saul, das Königtum wegnahm, nachdem er sich Samuels priesterlicher Funktion bemächtigte. Im Neuen Bund gibt es diese Beschränkungen in dieser Form nicht mehr, da wir alle als Gläubige, wie wir es gerade gesehen haben in unserem Text, heilige Priester sind. Aber dennoch können wir einige Parallelen finden zwischen dem Priestertum des Alten Testamentes und dem des Neuen Bundes. Eine Parallele ist zum Beispiel, wenn wir in 2. Mose 28 nachschauen, ab Vers 1, da war es nämlich so, dass Gott Mose befahl, ich zitiere, du sollst deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm zu dir herantreten lassen, aus der Mitte der Kinder Israels, damit er mir als Priester diene. Aaron und Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar, die Söhne Aarons. Und was zeigt uns das? Es zeigt uns, dass es der Herr war, der entschied, wer Priester werden würde. Gott hat es entschieden. Das heißt, er wählte die Priester aus. Und genauso ist auch unsere neutestamentliche Priesterschaft ein Privileg der Erwählung Gottes. Petrus selbst hörte seinen Meister sagen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Johannes 15, 16. Wir besitzen alle das Vorrecht als Gläubige, das Vorrecht, heilige Priester Gottes zu sein, nur weil Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Und das nicht aufgrund irgendetwas in uns, denn es ist das Törichte, es ist das Schwache, was Gott erwählt hat, das Unedle, das Verachtete, schreibt Paulus. Und ähnlich war es damals auch im Alten Testament, denn die Leviten waren ein Stamm, der zu denjenigen gehörte, die am wenigsten geachtet waren unter den 12 Stämmen Israels, weil auf ihm ein Fluch lag, nach 1. Mose 49, Vers 5 bis 7. Das ist die erste Parallele, es ist die Parallele der Auserwählung, Gott erwählt die Priester. Die zweite, die wir zwischen den Priesterschaften sehen, ist die der Reinigung. Das heißt, bevor die Leviten damals ihre Pflichten aufnehmen konnten, musste Gott sie reinigen. Wir lesen das auch in 3. Mose 8. Wir werden jetzt nicht alles lesen, aber in Vers 6 schildert uns Mose die Initialreinigung der angehenden Priester, die darin bestand, dass er selbst, also Aaron und seine Söhne, dass Mose selbst, Entschuldigung, Aaron und seine Söhne mit Wasser wusch. Er hat es mit Wasser gewaschen. Das war die erste Handlung des gesamten Weiheaktes. Sie wurden mit Wasser gewaschen. Und in Vers 12 lesen wir dann auch von einem weiteren, ganz zentralen Moment, denn sie wurden auch mit Öl gesalbt. Sie wurden mit Öl gesalbt, um sie zu heiligen, heißt es dort. Und dann lesen wir auch noch in Vers 23, dass Mose Blut nahm, dass er Blut nahm und es auf das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und den rechten großen Zeh, der Priesterstrich, was die vollständige Hingabe des Anwärters, nämlich seines Hörens, seines Handelns und seines Wandelns symbolisierte. Und dann gab es Opfer, viele Opfer, Sündopfer, Brandopfer, Weih- und Webopfer und so weiter. Also all diese Dinge im Alten Testament, das Reinigen mit Wasser, das Salben mit Öl, das Besprengen mit Blut und die Opfer deuteten an, dass da niemand sein kann, niemand, nicht mal ein Levit, der in das Amt eines Priesters eingesetzt wird, ohne dass Gott ihn vorher vollständig von Sünde gereinigt hat. So etwas gab es nicht. Diese Reinigung musste stattfinden. Und bei uns ist es nicht anders. Für uns gilt das Gleiche, für uns Christen. In Titus 2 lesen wir, dass Christus sich für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und so wie damals Aaron und seine Söhne nur durch die Besprengung durch Blut zu Priestern werden konnten, so ist auch unsere Bedingung für eine Priesterschaft, dass wir durch das Blut des Lammes von unseren Sünden gereinigt wurden. Und dann noch eine dritte Parallele, die wir sehen, die sehen wir hinsichtlich der Bekleidung. In 2. Mose 38 erfahren wir oder lesen wir einen sehr detaillierten Bericht über die priesterlichen Gewänder. Das heißt, Aaron und seine Söhne trugen sehr, sehr kostbare Kleidung, Beinkleider zum Beispiel oder andere ganz spezielle Kleidungsstücke. Und diese deuteten darauf hin, dass diese Berufung der Priester einzigartig war. Es war was ganz Besonderes. Und es kennzeichnete auch die Tugendhaftigkeit, die Gottesfurcht, die Gerechtigkeit und so weiter. Das heißt, Gott sonderte seine Priester ab und er wollte auch, dass sie sich äußerlich vom Volk unterschieden, damit jeder wusste, dass sie auf eine ganz besondere Weise zu ihm gehörten. Wie ist es bei uns Gläubigen heute? Auch wir wurden bekleidet. Einst trugen wir, wie Jesaja sagt, befleckte Kleider. Wir trugen einst befleckte Kleider unserer eigenen Gerechtigkeit. Jetzt aber freuen wir uns sehr in dem Herrn und unsere Seele ist fröhlich in unserem Gott, denn er hat uns Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit uns bekleidet. Jesaja 61, Vers 10. Das heißt, wir sind mit Christi Gerechtigkeit bekleidet. Der Ausdruck heiliges Priestertum impliziert aber nicht nur, dass wir in unserem Erlöser gerechtfertigt sind, dass wir in ihm geheiligt sind, sondern er steht auch dafür, dass ein Priester Gottes niemals gleichzeitig ein Sklave der Welt sein kann oder ein Sklave der Sünde sein kann. Wir müssen verstehen, wer dieses hohe Amt eines Priesters Gottes trägt, der muss auch ein heiliges Leben führen, er muss nach Heiligung streben. Thomas Watson sagte einmal, ein kurzes Zitat, ein unheiliger Priester ist ein Monstrum in Gottes Augen. Ein Monstrum in Gottes Augen. Bevor wir auf den Zweck des geistlichen Hauses und des heiligen Priestertums in Vers 5 zu sprechen kommen, möchte ich ganz kurz betonen, dass der Wechsel von damals, also von dem levitischen zu dem allgemeinen Priestertum, keine Abschaffung der alten Ordnung darstellt, sondern eine Vollendung derselben. Denn der wahre Hohepriester ist schließlich da. Der wahre Hohepriester, Christus, nach der Ordnung von Melchisedek, wird schließlich dargestellt. Das bedeutet, die Leviten, sie waren ein Typus, sie waren eine Vorschattung der künftigen Herrlichkeit des allgemeinen Priestertums. Sie mussten täglich Opfer bringen, sie mussten täglich Tieropfer darbringen, aber als Christus sein einmaliges Opfer brachte, wurde dieses alte System außer Kraft gesetzt. Es war erfüllt. Man hat es nicht mehr gebraucht. Dieses Opfer des Christus ist so vollkommen, dass es auch keine Berufspriester mehr braucht, die zwischen Gott und Mensch vermitteln. Wir brauchen sie nicht mehr. Es ist Christus, der unser Mittler ist. Das heißt, für jeden Stein des geistlichen Hauses, für jeden von uns Gläubigen, ist der Weg ins Allerheiligste stets geöffnet. Jeder Gläubige ist selbst ein Priester, reingewaschen durch das Blut des gestorbenen Christus. Wir sind durch den Glauben eins mit ihm. Er ist unser Haupt, wir sind seine Glieder. Wir sehen, dass dieses Priestertum von damals wechselte von einer ehemaligen Blutlinie, es war nur der Stamm Levi, eine Blutlinie, hin zu einer Gnadenlinie. Und auch die Opfer, sie wurden nicht abgeschafft. Es fand lediglich ein Wechsel der Opfersubstanz statt. Weg von materiellen Opfern hin zu geistlichen Opfern. Das heißt, die Leviten, sie schlachteten vor allem Tiere. Und wir als Christen, das werden wir gleich sehen, wir bringen geistliche Opfer dar. Was hat es aber mit diesen geistlichen Opfern auf sich? Ich lese noch mal den Vers 5 unseres Textes. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. Wozu? Um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Grunde genommen oder grundsätzlich ist es sehr wichtig zu verstehen, dass, was Petrus hier am Ende schreibt, durch Jesus Christus unsere geistlichen Opfer Gott nur gefallen können, wenn wir sie durch Christus zu ihm bringen. Durch unseren Mittler, den Herrn Jesus. In seiner Rede im Obersaal sprach Jesus zu Petrus in Johannes 14 und auch zu den anderen Jüngern: Alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das heißt, für uns, solange es mit Christi Person, mit Christi Willen, mit seinen Plänen des Reiches übereinstimmt, wird er es tun. Und in gleicher Weise muss das, was wir als Priester des neuen Bundes Gott an geistlichen Opfern darbringen, im Einklang mit der Person und auch mit dem Werk Christi stehen. Das bedeutet, die Opfer, die wir bringen, sie müssen dem entsprechen, was die Bibel sagt, was Gott in seinem Wort sagt. Sie müssen rein sein, sie müssen auf Motiven beruhen, die lauter sind und die allein die Ehre Gottes zum Ziel haben. Und ich möchte ganz kurz einfach nur vier verschiedene geistliche Opfer ansprechen, die wir als lebendige Steine Gott darbringen sollen. Es gibt bestimmt mehr in der Schrift, aber ich habe vier herausgesucht, die will ich einfach kurz erwähnen. Das erste Opfer ist das Opfer der Selbsthingabe. Das bedeutet für uns, wenn wir Gott ehren wollen, dann beginnen alle geistlichen Opfer damit, dass ich Gott alle meine menschlichen Fähigkeiten, einschließlich meines Verstandes, ihm zur Verfügung stelle. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, das weihe ich dem Herrn. Es gehört ihm, es gehört nicht mehr mir selbst. Früher nutzten wir unseren Körper zur Sünde. Wir entehrten unseren Körper, wir sündigten mit ihm. Aber nun als Erlöste gebrauchen wir unseren Körper als ein Instrument der Gerechtigkeit. Und deswegen schreibt auch Paulus in Römer 12, übrigens die erste Anwendung im Römerbrief, das erste Gebot, 1. Kapitel 12, wo es heißt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer sollen wir unseren Körper darbringen. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, schreibt Paulus dort. Und so wie Abraham zu Isaaks Opferung bereit war, so präsentieren auch wir, die Heiligen, Gott nur dann wahrhaftig als ein lebendiges Opfer, wenn wir ihm alles geben. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, worauf wir hoffen. Und das ist die Selbsthingabe, die unser Herr von uns verlangt, von uns als heiligen Priestern verlangt. Das ist die Grundlage von allen anderen Opfern. Ich weihe mich ganz dem Herrn. Und das bedeutet für uns ganz praktisch, dass wir eben nicht nur am Sonntag, wenn wir als Gemeinde Gottesdienst feiern, Gott dienen und hier geistliche Opfer darbringen. Das tun wir ja, aber wir tun weitaus mehr. In jeder Stunde unseres Lebens, in jeder Sekunde unseres Lebens, im Alltag, dienen wir dem Herrn. Ob ich esse oder trinke, ob ich arbeite, ob ich schlafe, alles, was ich tue, natürlich ausgenommen von Sünde, verrichte ich coram Deo, also vor dem Angesicht Gottes, als einen Gottesdienst für ihn, sofern ich ihn durch Christus tue. Ein zweites geistliches Opfer, das Gott wohlgefällig ist, ist das Opfer des Gebets und des Lobpreises oder der Anbetung. Gott Lob darzubringen sollte für uns weitaus mehr sein, als nur ein paar Lieder zu singen am Sonntag. Nein, es beinhaltet ein großes Staunen, eine große Dankbarkeit gegenüber Gottes Wesen, wie er ist und auch über dem, was er für uns in Christus getan hat. Und zudem sind unsere Gebete auch geistliches Opfer. Es gibt da eine wunderbare Stelle aus Offenbarung Kapitel 8, die werde ich jetzt nicht vorlesen, aber da beschreibt der Apostel Johannes, dass die Gebete der Heiligen auch ein Wohlgeruch für Gott sind. Ja, sie werden wie ein Räucherfass vor Gott dargebracht, ein Räucherwerk, das angenehm für ihn ist. Die Gebete der Heiligen. Und diese Opfer zeigen uns, dass Gott die angemessenen und die dargebrachten Gebete seiner Kinder ehrt. Er freut sich darüber, über dieses Opfer. Ein drittes geistliches Opfer ist das Opfer der Wohltätigkeit oder des Teilens, ja, also etwas Materielles sogar, was wir als geistliches Opfer sehen können. Es war normal im Neuen Testament, dass Christen unterstützt wurden, materiell unterstützt wurden. Das heißt, Bedürftige in der Gemeinde bekamen Unterstützung. Es war keine bloße Routine, es war ein priesterlicher Akt. Und Paulus schreibt an die Philipper über die Gabe der Philipper durch Epaphroditus Folgendes. In Philipper 4, Vers 18 schreibt er, dass dieses Opfer ein Opfer ist, das einen lieblichen Wohlgeruch darstellt, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Und dann auch an einer anderen Stelle, Hebräer 13, da heißt es auch, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Und dann noch ein viertes Opfer, das ich erwähnen möchte, ist das Opfer des zerbrochenen Herzens. Das Opfer des zerbrochenen Herzens. Obgleich die zentrale Schriftstelle für dieses Opfer sich im Psalm 51 befindet, also im Alten Testament, so sehen wir doch auch an einigen Stellen des Neuen Testamentes Beispiele von dieser Wahrheit. Das heißt, wir sollten uns als Gläubige täglich unserer eigenen Sündhaftigkeit bewusst sein und diese auch vor Gott eingestehen. Wir sollten trauern über unsere Sünde, wie es auch der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt. Wir sollten uns ständig vor Gott demütigen, denn wir sind glückselig, wenn wir geistlich arm sind. Das heißt, Zerknirschung unseres Herzens aufgrund von Sünde ist eine Traurigkeit nach Gottes Willen und sie bewirkt Reue zur Seligkeit, wie Paulus in 2. Korinther 7, Vers 10 schreibt. Also ich möchte kurz festhalten, während der levitische Priester damals etwas besaß, nämlich zumeist ein Tier, er besaß es, er opferte es, ist der Gläubige im Neuen Testament ein lebendiger Stein, jemand, der selbst der Altar, der selbst der Priester und der selbst das Opfer zugleich ist. Wir sind selbst der Altar, wir sind selbst der Priester, wir sind selbst das Opfer. Und zum Abschluss unserer Predigt möchte ich uns noch drei Anwendungen mitgeben für unser Leben. Drei kurze Anwendungen aus unserem Text. Die erste Anwendung lautet, komme zu ihm. Komme zu ihm. Wir haben gelernt, dass die Worte des Apostels Petrus, da ihr zu ihm gekommen seid, in Vers 4, ein fortlaufendes Handeln beschreiben. Nicht eine einmalige Sache. Das heißt, nimm dir jeden Tag vor, aufs Neue die Verbindung zu dem Eckstein, zu dem lebendigen Stein Christus zu suchen. Nimm dir das wirklich vor. Denn nur durch diese Verbindung kannst du als Christ überleben. Denn von ihm geht das Leben aus, von Christus. Erkenne auch an, dass nur in seiner Nähe ein lebendiger Stein ja überleben kann. Und wenn du noch nie zu Gott gekommen bist in deinem Leben, dann komme heute zu ihm. Komme das erste Mal zu ihm. Lauf nicht länger vor ihm weg. Komme zu ihm und du wirst Rettung finden für deine Seele. Eine zweite Anwendung lautet, sei ein lebendiger Stein. Sei ein lebendiger Stein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Unsere Kinder singen in der Kinderstunde ganz gern das Lied Sei ein lebendiger Fisch. Kennt ihr vielleicht das Lied? Gott sagt uns heute durch sein Wort, sei auch ein lebendiger Stein. Das heißt, wir wollen verstehen, dass unsere Verbindung, unsere Vereinigung mit Christus tatsächlich ein organisches Einbauen bedeutet. Ja? Wir werden als Christen durch den Glauben so eng an unseren Erlöser gefügt, wie ein Stein an das Fundament. Das bedeutet, schmiege dich an diesen Eckstein. Erinnere dich immer wieder daran, dass alle Errungenschaften Christi, wie seine Gerechtigkeit, sein Sieg über den Tod, all das fließt auf dich über als Gläubigen. Es wird auf dich übertragen und umgekehrt deine Sünde, sie wird auf den gekreuzigten Messias, auf das Fundament abfließen. Also Gott baut uns als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus und wir wollen uns mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, wir wollen uns ihm zur Verfügung stellen. Wir wollen darin auch Trost finden, wir wollen darin Ermutigung finden. Und ich finde es sehr ermutigend, dass ich weiß, dass das Fundament die Last eines Gebäudes trägt. Ich muss meine Last nicht selber tragen. Ich weiß, dass Christus mein Fundament ist. Er trägt meine Last. Wir dürfen deshalb wissen als Christen, wenn wir mit ihm vereint sind, dass wir keine Sorge mehr haben müssen. Wir müssen unsere Sorgen nicht mehr selber tragen. Unsere Anfechtungen müssen wir nicht mehr selber tragen. Der Eckstein trägt es für uns. Er trägt das gesamte Gewicht des geistlichen Hauses. Und wer in dieses Haus eingebaut ist, der kann nicht mehr tiefer fallen als auf das Fundament, auf Christus. Es ist auch wichtig zu verstehen, und das will ich ganz kurz nur erwähnen, dass man allein kein lebendiger Stein sein kann. Ich denke, das wisst ihr alle. Petrus spricht nicht von irgendwelchen Einzelsteinen, die isoliert irgendwo herumliegen. Er spricht von einem Haus, das zusammengefügt wird. Und wenn jemand hier vielleicht ist, der keine Gemeinde hat und der vielleicht auch sagt, ich habe gar nicht vor, mich einer Gemeinde anzuschließen, mich gar nicht aktiv in die Gemeinschaft der Heiligen einzuordnen, dann kann es sein, dass du gar kein lebendiger Stein bist. Denn ein Stein ohne Mörtel, ein Stein ohne Verbindung zu anderen Steinen erfüllt keinen Zweck. Er liegt einfach nur rum. Deswegen such dir eine Gemeinde. Und dann die dritte und letzte Anwendung für heute Morgen ist die, dass wir unser Leben als Gläubige nicht aus der Sicht geistlicher Pflichten betrachten wollen, sondern aus der Sicht geistlicher Privilegien. Also betrachte dein christliches Leben aus der Sicht geistlicher Privilegien. Denn die Worte aus 1. Petrus 2, sie klingen für unser Fleisch schon sehr hart, sehr niederdrückend. Wenn wir hier lesen, ich soll heiliger Priester sein, ich soll Gott geistliche Opfer darbringen, ich soll mich, meine ganze Identität, meinen Körper, alles, was ich bin und habe, meine Fähigkeiten, alles Gott zur Verfügung stellen, mein Besitz, mein Geld, alles. Du sollst es nicht tun, du darfst es tun. Du darfst es tun. Es ist ein Privileg, dass du das tun darfst. Also wollen wir diese Aufforderungen aus dieser Perspektive auch sehen und verstehen, dass jedes Opfer, das wir bringen, durch unseren Herrn Jesus Gott angenehm ist. Und vor Gott, und dass wir im Gegensatz zu den Leviten damals jederzeit vor Gott treten dürfen. Nicht nur einmal im Jahr, wir dürfen jederzeit vor Gott treten. Und das ist ein unfassbares Privileg. Es gibt keine Trennung mehr zwischen dem heiligen Dienst in der Kirche und weltlicher Arbeit. Das gibt es nicht. Alles, was wir tun, dürfen wir vor dem Angesicht Gottes als geistliches Opfer direkt für ihn tun. Und das kann so viel sein. Es kann die Erziehung unserer Kinder sein, die Pflege eines kranken Angehörigen, ja, das Wickeln unseres Babys, das Reparieren unseres Autos, Das Essen eines Apfels, wir dürfen alles, wenn wir es aus Glauben durch Jesus Christus tun, als ein geistliches Opfer darbringen. Und das ist wunderbar. Genauso unseren Besitz. Wir dürfen dem Herrn unser Haus, unsere Wohnung, unsere Fahrzeuge, unser Einkommen, unser Vermögen, alles ihm weihen und ihm sagen, das gehört nicht mir selber, es gehört dir. Ich weihe es dir, es soll deinem Reich dienlich sein. Das ist ein geistliches Opfer. Und all dies wollen wir tun, auch in dem Bewusstsein, dass wir von uns selber aus nur totes Geröll sind. Jeder von uns. Von uns selber aus sind wir nur totes Geröll. Und wir brauchen die lebensspendende Kraft des Ecksteins, Jesus Christus, in jeder Sekunde unseres Daseins. Christus, der durch den unser Priestertum ins Leben gerufen wurde und durch den unsere geistlichen Opfer auch Gott gefallen können. Christus ist für den Vater kostbar, das haben wir gelesen. Er ist für den Vater kostbar, aber er ist auch genauso kostbar für uns. Deswegen möge der Herr uns helfen in seiner Gnade. Amen.